HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und heute einem Blick zu den Sternen, wie sie uns faszinieren, wie sie uns orientieren und uns als innere Leitsterne auch Richtung geben. Anlass dazu sind die Sternsinger, die gerade durch Hessen ziehen und auch einem Stern folgen. Aber der Blick geht auch nochmal zurück in dieser Sendung nach Rom zum letzten Akt der Geschichte des deutschen Papstes Benedikt, der am Donnerstag beigesetzt wurde. Und wir schauen in die Ukraine, wo ein Streit um den Weihnachtstermin entbrannt ist. Der Streit spiegelt den Konflikt mit Russland auf seine Weise. Wir waren Papst. Mit dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Endete ein geschichtsträchtiges Pontifikat, vor allem für uns Deutsche, denn ein Deutscher auf dem Papstthron hat eben Seltenheitswert. Mehr aber noch für die Weltkirche, denn Benedikt, der sonst gelegentlich weltabgehoben und professoral entrückt wirken konnte, hat durch seinen selbstgewählten Rücktritt 2013 das Amt geerdet und entmystifiziert. Nun also der letzte Akt, die Beisetzung des deutschen Papstes. Tilman Kleinjung war ganz nah dabei.
Die Kirche verabschiedet sich von Benedikt dem 16. Der letzte Akt der Trauerfeier fand unter Ausschluss einer größeren Öffentlichkeit statt. In der Krypta, der Unterkirche unter dem Petersdom, wurde der 265. Bischof von Rom und Papst der römisch-katholischen Kirche zu Grabe getragen. Anwesend sind einige Kardinäle, der langjährige Sekretär Benedikts Georg Genswein und die Ordensschwestern, mit denen der emeritierte Papst zuletzt sein Leben teilte, in einem Kleinkloster in den Vatikanischen Gärten. Der Sarg mit den sterblichen Überresten Josef Ratzingers wird versiegelt und ins Grab gelassen. Große Symbolkraft hat auch der Ort der Bestattung. Hier lag bis zu seiner Seligsprechung Benedikts Vorgänger, Papst Johannes Paul II., begraben. Und der Nachfolger feiert die Totenmesse. Auch das hat in der katholischen Kirche Seltenheitswert. In einem letzten Gebet vertraut Papst Franziskus den Verstorbenen der Güte Gottes an. Ein feierlicher Ritus, so wie der Vatikan es angekündigt hatte. Benedikt XVI., obwohl seit fast 10 Jahren im Ruhestand, wurde wie ein Papst verabschiedet. Feierlich und schlicht. So hätte es ihm auch gefallen, sagt Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Und ebenso hätte es Papst Benedikt sehr gefallen, wie Papst Franziskus gepredigt hat. Er hat nicht in einer großen Rede noch einmal alles gewürdigt, was diesen seinen Vorgänger ausgezeichnet hat, sondern er hat geistliche Worte gesprochen.
Eine sehr theologische Predigt, gespickt mit Benedikt-Zitaten. Am Schluss spricht Franziskus den Verstorbenen direkt an.
Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst.
Hochrangig war die Gästeliste bei dieser Trauerfeier. Italien und Deutschland entsandten offizielle Delegationen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte im Anschluss an die Totenmesse Josef Ratzinger als einen Papst, der den reichen Schatz der katholischen Kirche mit Vernunft und mit Seele an die Gläubigen weitergetragen habe.
Er war tief verankert in den kirchlichen Traditionen und gleichwohl hat er immer wieder dazu aufgerufen, den Dialog mit anderen Kirchen, mit anderen Religionen zu suchen.
An Benedikt dem 16. schieden sich schon zu Lebzeiten die Geister. Seine Kritiker sahen in seiner Amtszeit kaum Fortschritte in dem Dialog zwischen Konfessionen und Kirchen. Das Verhältnis zum Islam und zum Judentum war zeitweise belastet. Und innerkirchlich setzte der Papst aus Deutschland mehr auf Tradition als auf Reformen. Kardinal Walter Kasper ist einer der ältesten Weggefährten des verstorbenen Papstes, theologisch nicht immer auf einer Linie. Und dennoch, das Klischee vom erzkonservativen Panzerkardinal stimme nicht.
In der persönlichen Begegnung hat man auch gemerkt, er ist kein ewig Gestriger. Er hat die Probleme gesehen und sie überlegt, sehr reflektiert. Da hat es gewisse Entwicklungen natürlich in seinem Leben gegeben. Aber das ist auch normal, wir lernen ja alle jeden Tag dazu.
Das Bild des Tages, am Ende der Messfeier erhebt sich Papst Franziskus und verabschiedet sich von seinem Vorgänger. Seine Hand ruhte lange auf dem Holzsack, bevor der in die Krypta des Petersdoms getragen wurde, wo Papst Benedikt XVI. Seine letzte Ruhestätte fand.
Historisch und unaufgeregt, wenn ein Papst einen Papst beerdigt. Seit gut 10 Jahren gibt es an einigen deutschen Universitäten den Studiengang Islamwissenschaften. Wie viele andere Geisteswissenschaften auch, bereitet das Studium nicht auf einen speziellen Beruf vor. Deshalb ist die Frage, was arbeiten also studierte Islamwissenschaftler und Islamwissenschaftlerinnen? Das hat auch ein interdisziplinäres Forschungsteam der Unis Gießen-Mainz und der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft an der Frankfurter Uni in den letzten 1,5 Jahren interessiert und sie haben es untersucht. Anne-Kathrin Hochstrat hat mit Machern der Studie über die Ergebnisse gesprochen.
Bis zu 2500 Menschen studieren an deutschen Hochschulen islamische Theologie oder Religionspädagogik. Mit der Studie über die Absolventen jetzt ist eins klar geworden: Was diese Menschen beruflich machen, ist nicht vorher festgelegt. Es gibt nicht den Beruf für Islamwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber es gibt Vorlieben, erklärt Naime Chaki-Matna. Die Gießener Professorin für islamische Theologie hat an der Studie mitgearbeitet.
Ungefähr 44% waren im pädagogischen Bereich tätig und 26,1% haben eben die soziale Arbeit als ihr Berufsfeld angegeben und 15% ungefähr blieben in der Wissenschaft und Forschung, 13% gingen in die Gemeindearbeit und 6,5% eben in die Seelsorge.
Dieser letzte Punkt, dass nur wenige für oder in Gemeinden arbeiten, überrascht Konstantin Wagner nur wenig. Der Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Mainz hat ebenfalls an der Studie mitgewirkt.
Auch damit kein falscher Eindruck entsteht, es gibt schon gar nicht so wenige Absolventen, die quasi in Gemeinden aktiv sind und sich da einbringen und tätig sind, aber nicht als hauptberufliche Imame oder wie auch immer sozusagen Gemeindepersonal. Das ist vor dem politischen Erwartungshorizont möglicherweise eine Überraschung, weil das teilweise so angekündigt worden ist, ja, da werden irgendwie die Imame von morgen ausgebildet. Das kann man quasi sagen, ist nicht der Fall.
Islamische Theologie sei vergleichbar mit anderen Geisteswissenschaften und bilde nicht für die praktische Arbeit als Gemeindeleitung aus, so Naime Chaki-Matna. Dieser sozialwissenschaftliche Ansatz erklärt dann vielleicht auch, warum viele nach dem Studium in sozialen Berufen landen.
Der Islamdiskurs wird affirmativ genutzt, aufgegriffen. Das heißt, wir haben eben gesehen, dass im Bereich der Flüchtlingshilfe zum Beispiel oder bei der Radikalisierungsprävention, im Bereich der Jugendarbeit mehr eben Absolventin oder muslimisch gelesene Akademiker oder Akademikerin eingestellt werden.
Es gibt Tendenzen und vorgezeichnete Berufe für Islamwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Neben dem Lehramt eben diese kleinen Nischen in der sozialen Arbeit. Das kommt unterschiedlich an.
Und manche finden das super und sie wollten auch genau in diese Felder. Und wieder andere wollten vielleicht nicht in die Felder, aber können das gut nutzen, um ihren Abschluss auch in Wert zu setzen und ihre Kompetenzen an den Markt zu bringen. Und wieder andere sind zwar in diesen Feldern, würden aber eigentlich gerne was anderes machen und argumentieren auch, also auch nachvollziehbarerweise, dass sie sozusagen hier eingeschränkt werden auf bestimmte Berufsfelder und auch in anderen eigentlich ihre Kompetenzen gut einbringen könnten, aber da sozusagen nicht so primär gesehen werden.
Mehr als 200 Absolventinnen und Absolventen wurden für die Studie befragt. Positiv überrascht hat die Professorin Chaki-Matna, dass sich mehr als die Hälfte ehrenamtlich engagieren. Und das nicht nur in Gemeinden, sondern auch in sozialen Einrichtungen oder Sportvereinen. Die Macher der Studie wünschen sich jetzt die Finanzierung für weitere Studien. Denn dadurch, dass es Islamwissenschaften noch nicht so lange in Deutschland als Fach gibt, fehlt es an Langzeitdaten.
HR Info. Himmel und Erde.
In der Ukraine tobt ein Krieg und er lässt die Kirchen und die orthodoxen Christen des Landes nicht unbeeindruckt. Rund 2/3 der Ukrainerinnen und Ukrainer bekennen sich ja zum orthodoxen Christentum. Die Gläubigen gehören allerdings 2 verschiedenen und auch miteinander konkurrierenden Kirchen an. Da ist einmal die orthodoxe Kirche der Ukraine, die seit ihrer Gründung 2018 für die Unabhängigkeit der Ukraine von Russland eintritt. Und dann gibt's da die andere zweite Kirche, die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die erst im Mai 2022, also einige Monate nach Kriegsbeginn, sich offiziell vom Moskauer Patriarchat gelöst hat. Aber da das Moskauer Patriarchat den Angriffskrieg auf die Ukraine gutheißt und religiös legitimiert, sitzt das Misstrauen in der Ukraine gegenüber der ukrainisch-orthodoxen Kirche tief. Nach Razzien bei ihren Mitgliedern wurden nun auch Prozesse gegen Amtsträger der ukrainisch-orthodoxen Kirche aufgenommen, unter anderem wegen Propaganda für Russland und wegen Spionage. Der Streit beider Kirchen um den richtigen Umgang mit dem Krieg wurde auch von einer ganz konkreten Frage befeuert. Wann wird Weihnachten gefeiert? Im orthodoxen Christentum wird Weihnachten traditionell am 7. Januar gefeiert. Aber ist das in Zeiten des Krieges noch zeitgemäß? Oder sollte sich die Orientierung am Westen auch an einem gemeinsamen Datum für das Weihnachtsfest widerspiegeln? Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat sich in der Ukraine bei Vertretern beider Kirchen umgehört.
Rund 2 Dutzend Menschen sitzen in einem prächtigen Saal des Sophienklosters in Kiew und hören Georgi Kowaljenko zu. Der orthodoxe Priester schaut über seine schmale Brille hinweg und klickt sich durch eine farbige Präsentation. Wann Weihnachten feiern, steht dort, am 25. Dezember oder am 7. Januar? Georgi Kowaljenko ist Priester der orthodoxen Kirche der Ukraine, eine unabhängige Kirche, die aus einem Zusammenschluss entstand. Jetzt hat die Kirche offiziell beschlossen, den Gemeinden zu erlauben, am 25. oder am 7. Gottesdienst zu feiern, wenn sie das wünschen. Andererseits verstärkt der Krieg dieses Thema zusätzlich, denn es gibt ja immer mehr Menschen in der Ukraine, die auch politisch nichts mehr gemeinsam haben wollen mit dem Aggressorland, auch nicht den Kirchenkalender. Ich denke, es ist für uns immer noch besser, mit der ganzen Welt zusammen zu sein und nicht mit dem Aggressorland. In der Ukraine gibt es 2 orthodoxe Kirchen. Die zweite ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Die Gottesdienste werden auf Kirchenslawisch abgehalten. Sie folgt dem julianischen Kalender und will Weihnachten am 7. Januar beibehalten. Warum auch nicht, brummt dieser orthodoxe Priester. Seinen Namen möchte er nicht nennen. In schwarzer Kluft mit Bart und langen Haaren steht er am Altar einer Kirche im historischen Zentrum von Kiew. Er wirkt gereizt. Der Staat möchte das auf den 25. legen, aber wen stören wir denn am 7. Januar? Wir stören niemanden und machen einfach, was wir wollen. Gott sei Dank. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche steht unter Druck. Bis vor kurzem war sie offiziell ein Zweig der russisch-orthodoxen Kirche, die Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine bejubelt. Letzten November gab es Razzien in UOK-Kirchen und Klöstern, unter anderem im berühmten Kiewer Höhlenkloster. Und es laufen mindestens 30 Verfahren gegen UOK-Amtsträger, unter anderem wegen Propaganda oder Spionage für Russland. Für UOK-Sprecher Erzpriester Mikolai Danilewitsch sind das Einzelfälle. Wir sind ein Teil des Volkes. Wir sind keine Russen in der Ukraine. Und jetzt kommt jemand auf die Idee, dass wir keine Ukrainer sind. Keine ukrainische Kirche, sondern eine russische Kirche in der Ukraine. Das schadet den Interessen des Staates. Anders als die ukrainisch-orthodoxe Kirche möchte die orthodoxe Kirche der Ukraine Weihnachten am 25. Dezember feiern. Doch dies sei ein Prozess in der Gesellschaft, der dauern könne. Man habe es aber nicht eilig, so ihr Sprecher Erzbischof Jevstrati. Seit Beginn der großen Aggression Putins haben mehr als 1000 Religionsgemeinschaften freiwillig und gemäß der ukrainischen Gesetzgebung die Gerichtsbarkeit des Moskauer Patriarchats verlassen und sich der Familie der orthodoxen Kirche der Ukraine angeschlossen. Und dieser Prozess geht weiter. Täglich verlassen mehrere Gemeinden das Moskauer Patriarchat. Das heißt, der Einigungsprozess findet statt, aber leider stellt sich die Führung des Moskauer Patriarchats der Ukraine bewusst dagegen und bestreitet sogar inoffizielle Kontakte.
І заперечує навіть неофіційні контакти.
Bis der 25. Dezember den 7. Januar als Weihnachten wirklich ablöst, kann es Jahre dauern. Aber das stört mich nicht, meint Georgi Kowaljenko. Der Priester der orthodoxen Kirche der Ukraine möchte die Gesellschaft mitnehmen und die Entscheidung gerne mit den anderen Konfessionen im Land gemeinsam treffen. Eine Besucherin seines Vortrags macht sich noch allgemein Gedanken. Gott ist Mensch geworden, bemerkt sie. Und das ist doch die Hauptbotschaft.
Der Kampf um Weihnachten und seinen Termin. Die alte ostkirchlich-russische Tradition feiert Weihnachten am 7. Januar und da liegt im Westen eben nicht Weihnachten, sondern ein anderes Fest, die Erscheinung des Herrn oder etwas populärer das Fest der Heiligen Drei Könige, genauer gesagt am 6. Januar. Die Bibel berichtet eigentlich gar nicht von drei Königen, die sind erst in späteren Jahrhunderten zu solchen geworden, sondern in der Bibel heißt es, dass da 3 Sterndeuter aus dem Morgenland auf dem Weg zur Krippe sind und sie folgen einem Stern. Sternsinger in ganz Hessen tun es ihnen in diesen Tagen gleich. Sie gehen durch die Gemeinden und segnen die Häuser. Sterne sind ja auch von jeher Orientierungspunkte, nicht nur in dieser biblischen Geschichte. Was heute die Satelliten für das GPS und unsere Navis, das waren eben in vordigitalen Zeiten die Sterne, mit deren Hilfe man navigierte. Sterne sind auch Symbole für unseren inneren Kompass. Wohin richte ich mich aus? Das ist mein kleines Sonntagsthema rund um die Sterne und ihre Bedeutung heute bei HR Info Himmel und Erde. Allein im Bistum Fulda sind es in diesen Tagen ja rund 5000 Kinder und Jugendliche, die von Tür zu Tür gehen, die Sternsinger. Sie sind verkleidet als die heiligen drei Könige, tragen einen selbst gebastelten Stern vor sich her und sammeln Spenden für Kinder in Not. Petra Klostermann war mit ihnen unterwegs.
Rund 400 kleine und große Sternsinger singen beim Aussendungsgottesdienst im Dom zu Fulda. Bischof Michael Gerber freut sich über die bunten Gewänder und funkelnden Papierkronen und sagt:
Stern über Bethlehem haben wir eben gesungen. Und ich glaube, das, was ihr tut jetzt in diesen Tagen, das ist für andere wirklich auch so ein Stern. Wir setzen uns ein, wir sind so ein Stern in der Nacht, die viele Menschen erfahren.
Und dann ziehen sie los und sammeln für notleidende Kinder. Mit dabei sind die 10-jährige Mila und die 13-jährige Ronja aus Josgrund im Main-Kinzig-Kreis.
Weil es mir sehr viel Spaß macht. Ja, dass man sich so verkleiden kann, dass man spielen kann und dass man von Haus zu Haus laufen kann.
Weil mir das Freude macht, anderen Menschen zu helfen.
Der 19-jährige Yannick aus Biebergemünd ist gut vorbereitet und sehr motiviert.
Man merkt halt immer direkt, was man für eine Aufgabe hat und dass es halt auch wirklich einen sehr starken sozialen Zweck hat, an dem wir hier dran sind und dass man den Kindern halt wirklich direkt helfen kann. Ja, das beeindruckt dann einen schon.
Die Menschen reagieren unterschiedlich auf den Besuch der Sternsinger, haben Kathleen und Franka aus Hilders in der Rhön erfahren.
Ich weiß es nicht, also viele interessieren sich auch gar nicht so für die Sternsinger, aber die meisten so älteren Leute, die fragen dann auch viel.
Die sind sehr fröhlich darüber.
Der Stern von Bethlehem hat den heiligen drei Königen den Weg zum Christuskind gewiesen, aber manchen Menschen bedeutet der Stern auch heute noch etwas, denkt die 14-jährige Letizia aus Hilders.
Ich glaube, der Stern, der zeigt den Leuten halt auch so, wo es halt lang geht, also inspiriert die ein bisschen vielleicht auch. Ja.
Der 15-jährigen Yvette aus Josgrund hat der Stern den Weg zum Glauben gezeigt.
Dadurch habe ich den Glauben ein bisschen mehr erfahren. Also vorher war ich so, ja, ob es überhaupt so richtig gibt. Und dann bin ich da hingekommen und irgendwie hat es dann Freude gemacht. Und ja, man hat den Glauben anders auch erlebt. Also so auch jetzt bei den Sternsingern, wenn man so rumgeht und die Leute sich freuen und so, dass man den Segen bringt, das macht einen selbst auch sehr glücklich.
Die Sternsinger sind unterwegs in Hessen jetzt rund um den Dreikönigstag. Sie bringen den Neujahrssegen in die Häuser und mit dabei ist immer dieser Stern von Bethlehem, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind und unter dem sie dann den neugeborenen Jesus in der Krippe fanden. Wie kommt bei dieser Geschichte eigentlich der Stern ins Spiel und was bedeutet er? Das kann ich mit dem Astronomen und Theologen Pater Christoph Gerhard besprechen. Er betreibt die Sternwarte im Kloster Münster-Schwarzach bei Würzburg. Und ich habe ihn gefragt, ob es den Stern von Bethlehem eigentlich wirklich gab, der aufging, als Jesus in Bethlehem geboren wurde?
Das wissen wir nicht. Also es kommt ja auf die Ebene an, auf der ich da hinschaue. Also wenn ich da streng astronomisch und naturwissenschaftlich hinschaue, dann wird es richtig schwierig, weil uns der Matthäus da zu wenig Informationen gegeben hat. War es jetzt eine Supernova, eine Konjunktion von Planeten, ein Komet, Konstellationen, gar ein ganzes Horoskop, wir wissen es nicht. Da ist eigentlich keine Antwort wirklich möglich.
Diese drei Weisen oder Sterndeuter, die nach Bethlehem ziehen und von denen die Bibel spricht, was könnte da eigentlich dran sein? Gab es damals schon Sternkundige, die den Sternenhimmel systematisch beobachteten?
Ja, in jedem Fall. Das war eine Wissenschaft über die Natur, die da betrieben wurde. Und die Sterndeutung war so etwas, naja, man war sich nicht sicher, was sich da oben am Himmel bewegt. Alles, was sich ja bewegt, hat man auf der Erde zumindest gelernt, ist lebendig. Und so kam das eigentlich, dass man gedacht hat, Sterne, Planeten haben einen Einfluss auf uns. Und deswegen wurden die ja systematisch beobachtet. Man hat eben versucht, diese Omen eben daraus abzuleiten, was da das auf Erden bedeutet. Aber mittlerweile wissen wir eben, dass Sterne, Planeten keine Götter sind. Also dieser Glaube hat sich dann eben als falsch erwiesen. Aber was noch immer heute wissenschaftlich beachtet und beackert wird, sind eigentlich diese uralten Datenbanken, die dabei entstanden sind, wo welcher Stern wie geleuchtet hat, wo sich welcher Planet mit welchem getroffen hat und solche Sachen, die sind durchaus auch heute noch interessant für uns.
Man las damals also auch in den Sternen und deutete sie. Sie sind jetzt Astronom und kein Astrologe, Pater Christoph. Gibt es in der Bibel eigentlich Hinweise, dass unser Schicksal irgendwie in den Sternen liegen könnte oder dass wir daraus etwas lesen können?
Da ist die Bibel eigentlich ziemlich klar. Also Sterne haben eben keine Macht über uns als Menschen. Denn schon auf der ersten Seite der Bibel, in der ersten Schöpfungserzählung, werden ja die Sterne von den Göttern hin zu Geschöpfern Gottes degradiert, muss man sagen. Also Gott schuf eben die großen Leuchten und auch die Sterne. Es muss ihnen nicht mit Opfern gedient werden, damit sie uns ihre Gunst erweisen, sondern im Gegenteil, sie sind Geschöpfe Gottes. Sie dienen Gott und den Menschen. Das ist wirklich das Besondere in der Bibel. Mhm. Uns helfen sie als Menschen eben die Jahreszeiten, die Festzeiten festzustellen und unser Leben zu ordnen hier zeitlich. Und einer der größten Vorwürfe von den Propheten an die Könige in der damaligen Zeit im Judentum ist ja, dass sie die Verehrung Jahwes aufgaben und anderen Göttern dienten. Des Himmels her, das war die Asherah, die Astarte und alles mögliche andere, also Sterngötter. Und das wird immer sehr heftig kritisiert in der Bibel.
Dass Sterne faszinieren können, das weiß jeder, der nachts schon mal den Kopf in den Nacken gelegt hat und den Sternenhimmel bestaunt hat. In den Alpen oder in den wenig besiedelten Gebieten bei uns hier in Hessen wie in der Rhön kann man das sehr beeindruckend tun. Und Christoph Gerhard ist Benediktiner und Leiter der Klostersternwarte Münster-Schwarzach, auch einer, der sich von Sternen faszinieren lässt. Pater Christoph, was fasziniert Sie denn da genau?
Für mich ist es wirklich die Weite und die Größe der Schöpfung, die ich da direkt erfahren kann. Und natürlich auch die Verbindung mit unserem Schöpfer, mit Gott selbst. Und es ist für mich absolut faszinierend, auch die Überlegung zu wissen, ich kann da wirklich bis ans Ende der Welt, bis ans Ende des Kosmos mit meinen bloßen Augen schauen. Und natürlich dazwischen drinnen die Sterne, die da sind. Und sie vermitteln mir wirklich etwas davon, wie groß Gott sein muss. Wie vielfältig er es mögen muss, wie verschwenderisch, wie kreativ er ist. Sonst hätte er nicht so einen großen, vielfältigen Kosmos um uns herum erschaffen.
Sie machen auch wunderbare Bilder von diesem Kosmos für Ihre Internetseite klostersternwarte.de, sind aber auch wissenschaftlich weltweit vernetzt mit dieser Sternwarte, mit anderen Sternwarten. Was war denn so das letzte Forschungsprojekt, das Sie selbst begeistert hat?
Ja, das letzte größere Forschungsprojekt bei mir ist eigentlich noch am Laufen. Das ist die Beobachtung von Asteroiden, also so kleinen Brocken in unserem Sonnensystem, die es nicht zum Planeten geschafft haben, sage ich jetzt mal. Und die dummerweise auch ab und zu mal unsere Erdbahn kreuzen und dadurch einfach die Gefahr in sich bergen, dass sie uns auf den Kopf fallen könnten. Und diese kleinen Brocken zu beobachten, das mache ich mit vielen anderen Astronomen auf der Welt. Und so ein kleiner Ritterschlag war jetzt für mich gewesen, dass meine Beobachtungen der Klostersternwarte selbst auf den offiziellen Seiten der ESA, also der Europäischen Raumfahrtagentur, kamen, wo man einfach so ein kleines Ranking eingeführt hat, wer denn die meisten besten Beobachtungen gemacht hat, weil man will wissen, wie gehen diese Bahnen von diesen Asteroiden, um sich sicher sein zu können, okay, das Ding fliegt uns sicher vorbei oder vielleicht müssen wir mal Maßnahmen ergreifen, bis hin zu den Satellitenbahnen, die ja dann davon tangiert werden können.
Also, dass der Himmel uns nicht auf den Kopf fällt, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Ihr Verdienst.
Ja, so ein bisschen, ja.
Mit der Klostersternwarte Münster-Schwarzach. Ja. Der Mensch hält sich ja für das Größte. Hat der Blick in die Sterne so Ihr Welt- und Menschenbild verändert?
Mein Menschenbild hat es sich schon sehr verändert oder auch mein Weltbild. Eben, wir sind nicht die Größten, sondern hat was Doppeltes für mich. Auf der einen Seite sind wir verschwindend klein in unserem Sonnensystem. Gerade wenn man es nochmal auf Galaxienhaufen hernimmt, da sind wir noch nicht einmal das Nichts eines Nichts. Und auf der anderen Seite hat uns ja der Blick in die Sterne gelehrt, auf welchen ausgezeichneten Planeten wir in diesem Weltall leben. Er ist sicherlich einer der ganz, ganz wenigen Orte im Universum, auf dem Leben überhaupt möglich ist, auf dem Leben über Milliarden von Jahren existiert hat. Und wie gesagt, der es ja ein bisschen zur Vernunft gebracht hat. Und irgendwie scheinen wir es doch nicht ganz auf die Reihe zu kriegen. Also wir haben ganz klar die Aufgabe, Sorge für diesen Planeten zu tragen, dass auch weiterhin Leben möglich ist hier. Das müssen wir anpacken und auch wirklich sehr ernsthaft anpacken und nicht anderen Unfug hier auf der Welt treiben.
Sterne lehren, das Staunen. Das war Christoph Gerhard, Leiter der Klostersternwarte Münster-Schwarzach. Und sein Buch über Astronomie und Glaube heißt Und sie bewegt sich doch. Pater Christoph, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
HR Info. Himmel und Erde.
Ein Stern gab den Weisen aus dem Morgenland die Richtung vor auf ihrem Weg nach Bethlehem. Das kennen wir ja aus den Krippendarstellungen. Sterne sind seit jeher Orientierungspunkte. Sie geben die Richtung vor für die Navigation. Aber auch im inneren Leben spricht man von Leitsternen, denen man folgt, auf die man sozusagen den inneren Kompass ausrichten kann. Darüber möchte ich sprechen mit Matthias Jung, Philosoph und Gestalttherapeut aus Lahnstein. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Hofmeister.
Herr Jung, da hat einer einen inneren Kompass, sagen wir. Da geht einer seinen eigenen Weg und dann schwingt immer so etwas wie Respekt mit. Warum eigentlich?
Ich glaube, das ist unsere Achtung vor dem Wesenskern des anderen, vor dem, was ihn kostbar ist, was ihn in seiner Einmaligkeit ausmacht, sein Innerstes. Es ist seine Vergangenheit, es ist seine Gegenwart, es ist seine Zukunft.
Wird dieser innere Kompass uns sozusagen in die Wiege gelegt oder müssen wir uns selbst darum auch bewusst bemühen?
Ich glaube, es gilt beides. Der Weg zum Ich ist natürlich geprägt durch die Mitgift der Kindheit. Was habe ich von zu Hause mitbekommen? Wenn ich mich frage, ist es Lebensfreude, ist es Solidarität, ist es Liebe zu Menschen, ist es Tierfreude, ist es Humor? Das ist das eine, das ist sehr, sehr kostbar, prägt uns, das machen wir uns oft viel zu wenig bewusst. Das andere ist natürlich, dass wir spätestens in der Pubertät uns neu gestalten müssen, einen neuen Wertehimmel schaffen müssen. Da tritt das ein, was der französische Existenzphilosoph Jean-Paul Sartre gesagt hat, wir müssen uns entwerfen in eine Welt, die uns zunächst völlig fremd ist. Mit Sartre zu sprechen, wir sind zur Freiheit verurteilt.
Wer einen inneren Kompass hat, Herr Dr. Jung, der lässt sich nicht von außen lenken oder beeinflussen. Aber geht das überhaupt gerade heute so in der Medienwelt?
Ich würde sagen, er lässt sich weniger von außen beeinflussen, aber eine gewisse Widerständigkeit, einen gewissen Eigenbindestrich-Sinn, eine gewisse Bockigkeit gegen die Zumutungen von außen, das ist sehr kostbar. Und wenn dieser Wesenskern stark ist, diese eigene Sphäre, der eigene Magnetismus, dann sind wir auf dieses Leben besser gerüstet. Nur von außen bestimmt zu werden, macht uns zu Fremdlingen. Wir verlieren dann unser Ich.
Was ist denn aus Ihrer Sicht ein Ziel oder was sind die wichtigen Aspekte Ihres Wertehimmels?
Das ganz Entscheidende ist sicher, das Ziel, glücklich zu sein, das Ziel, gelebt zu haben und nicht einfach nur existiert zu haben, Solidarität geübt zu haben mit dem Menschen, mit der Kreatur, mit unserem schönen, verletzlichen, blauen Planeten. Das ist mir im Alter, ich bin 81 Jahre alt, ist mir das besonders wichtig geworden. Ich will bis zum letzten Augenblick, wenn es denn möglich ist, es hat auch etwas mit Gnade zu tun, will ich gelebt haben. Sinnvoll gelebt haben. Ich will Liebe gegeben und Liebe genommen haben. Das ist mir das absolut Entscheidende. Alles andere ist sekundär.
Der innere Kompass aus der Sicht von Matthias Jung. Er ist Philosoph und Gestalttherapeut im Dr. Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein. Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Sonntag Ihnen.
Danke, Klaus Hofmeister.
Und das war HR Info Himmel und Erde an diesem Sonntag, zwei Tage nach dem Dreikönigsfest. Heute ging es bei uns um die Sterne und wie sie uns Richtung geben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.